Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Ja, wir haben jetzt die ganze Geschichte von Karfreitag gehört in einer langen Lesung. Und das hinterlässt Spuren in einem, wenn man das hört. Wenn man ein wenig Empathie hat, dann lässt einen das nicht kalt. Wie schaust du auf Karfreitag? Was bewirkt das in dir, wenn du die Geschichte hörst von Jesus? Welche Gefühle bestimmen dich, wenn du auf den Gekreuzigten schaust? Wenn du ihn in den Blick nimmst, wenn du das einfach mal auf dich wirken lässt, in der ganzen Breite, in der ganzen Tiefe, und wir uns Ruhe nehmen, um über die Kreuzigung nachzusinnen, was kommt da in dir auf? Was bestimmt deine Emotionen? Der Tod von Jesus ist etwas sehr Drastisches, was Brutales, was Heftiges. Nichts, was aus Zufall geschah, sondern was Jesus total im Fokus hatte. Wir haben es in der Lesung immer wieder gehört. Die Schriften müssen sich erfüllen. Ich weiß, was mit mir hier geschehen wird. Und ich will das tun. Ich will das tun für euch. Und so sagt Paulus später in einem Brief, den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Und das haben wir auch in der Lesung eben gerade gehört. Für was will man Jesus jetzt genau verurteilen? Was hat er verbockt? Was hat er falsch gemacht? Kreuzigt ihn! Was ist jetzt genau das Problem gewesen? Kreuzigt ihn! Dieser Mann kannte keine Schuld. Dieser Mann kannte keine Sünde. Aber er kannte deine und meine. Und hat gesagt, das nehme ich auf mich. Und werde zur Sünde gemacht. Sünde hing am Kreuz. Deine und meine Schuld hat Jesus an das Kreuz getragen. Und Jesus hat das getan für uns, um uns mit dem Vater im Himmel zu versöhnen. Dass wir ihm nahen können. Dass wir heute zusammenkommen können. Ihn besingen können, ihn ehren können, auch andächtig vor ihm stehen, auch mit einem bewegten Herzen, ja, vielleicht auch mit einem betrübten, traurigen Herzen, dass das überhaupt nötig war. Dass es so um uns steht, dass der Sohn Gottes selber ans Kreuz gehen muss. Nicht irgendeine Sache musste hingegeben werden. Kein Preis, den wir bezahlen können, kann uns aus unserer Schuld freisprechen, sondern Gott selbst muss Mensch werden. Der Allerhöchste kommt und erniedrigt sich, um am Kreuz erhöht zu werden. Das ist eine traurige Nachricht für uns. Es ist bestürzend, dass es so um uns steht, dass das notwendig ist, dass Gott kommen muss. Und die Strafe für unser Versagen tragen muss. Karfreitag ist gewiss der finsterste Tag der Menschheitsgeschichte. Es gibt viel Not und viel Elend, ja. Aber was hier an diesem Tag geschehen ist, ist ohne Beispiel, ist ausnahmslos. Hier sehen wir die dunkelste Dunkelheit und die finsterste Finsternis. Und wenn ich so die Geschichte lese, wenn ich sie so höre, mir hat das sehr gut gefallen. Es war fast wie ein Hörbuch. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wenn man das so liest, diese Stationen, durch die da Jesus geht, marschiert, das sind ja nicht mehrere Tage, das ist alles komprimiert. In wenigen Momenten, in wenigen Stunden. Mich schockt das immer wieder neu zu erkennen, dass Jesus von seinen eigenen Landsleuten so verworfen wird, dass er von den Mächtigen missachtet wird, dass er von seinen Jüngern verleugnet wird. Wir haben gesehen, alle sind weggerannt. Schnell weg von diesem Mann. Mit dem wollen wir jetzt nicht in Verbindung gebracht werden. Weg von ihm. Und wie die Soldaten ihn dann misshandeln und hinrichten. Das macht mich betroffen. Aber bei aller berechtigten Traurigkeit über den Tod Jesu müssen wir an diesem Tag auf eine Sache aufpassen. Karfreitag ist nicht ein Feiertag, an dem wir an die Niederlage von Jesus Christus denken. Wir Christen können nämlich, wenn wir uns dieses Karfreitagsgeschehen anschauen, können wir den Fehler machen, dass wir unser Herz in einen Modus manövrieren, wo wir denken, es ist alles so schrecklich und so schlimm und wir sehen hier einen Jesus, der gescheitert ist und deswegen sind wir voller Trauer. Das ist nicht Karfreitag. Jesus Christus ist am Kreuz nicht gescheitert. Das Kreuz ist für uns deswegen so zentral, deswegen treffen wir uns an einem Freitag, so wie es heute ist, weil auf Golgatha Jesus den Sieg errungen hat über Sünde, Tod und Teufel. Der Feiertag, natürlich ist da eine ganze dicke Portion Traurigkeit mit drin und Betrübnis über das, was man mit dem Jesus angestellt hat, was unsere Sünde aus dem Sohn Gottes gemacht hat. Aber Jesus hat das geplant als ein Tag des Siegs. Deswegen ist dieser Tag vermengt mit Trauer, aber auch mit einer großen Freude. Denn Jesus hat, als er gekreuzigt wurde, einen lauten Schrei von sich gegeben und er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Meine Lieben, diesen Ausspruch hat er nicht in dem Augenblick ausgerufen, als er auferstanden ist. Wir verbinden oft intuitiv die Auferstehung als den Tag des Siegs. Aus biblischer Perspektive und aus der Perspektive von Jesus ist das nicht der Fall. Natürlich ist die Auferstehung extrem wichtig und auch ein siegreicher Tag. Aber die Auferstehung ist wie eine Art Beglaubigung dafür, was am Kreuz vollbracht wurde. Beides ist unbedingt nötig. Das eine geht nicht ohne das andere. Deswegen wird es auch immer in einem Atemzug in den Briefen genannt. Aber das Kreuz, Karfreitag, ist kein Feiertag des Scheiterns und der Niederlage, wo wir einfach in Traurigkeit uns ergießen und hoffnungslos dastehen, sondern Jesus wollte klar machen, ihr seid zwar traurig, aber ich habe durch diese Traurigkeit habe ich einen großen Sieg errungen für euch. Karfreitag ist wirklich ein Feiertag. Es fühlt sich ein bisschen falsch an. Ist ja auch so manchmal in unseren Traditionen auch noch so. Wir hatten uns in der Vorbereitung so darüber ausgetauscht. Wie haben wir es in der Tradition, so in der Geschichte, wie haben wir Karfreitag erlebt? Ja, alle unbedingt schwarz anziehen, leise sein. Wie hattest du gesagt, Kinder dürfen an dem Tag nicht streiten. Und das hat auch alles eine Berechtigung, ist okay. Wenn du so der Typ bist, der sagt, Karfreitag ist für mich Ruhe, Andacht und so, ist alles okay. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Karfreitag etwas vollbracht wurde. Dass hier etwas zu einem Ziel gekommen ist, dass Jesus Christus uns Karfreitag an den Sieg erinnern möchte, den er für dich und mich erreicht hat. Und die Bibel kündigt den Sieg Jesu schon von den ersten Seiten an. Schon wenn du in die Bibel hineinstolperst, wirst du direkt konfrontiert, natürlich noch nicht in dieser glasklaren Klarheit, wie wir sie jetzt in den Evangelien lesen. Aber Gott hat schon auf den ersten Seiten gesagt, was er vorhat, an diesem spezifischen Tag. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott sagt, nachdem Adam und Eva sich gegen Gott aufgelehnt haben, sein Gebot übertreten haben und der Satan sie ja in sein Spiel hier mit hineingenommen hat und verführt hat, da spricht Gott, und ich werde Feindschaft zwischen dir, Satan, und der Frau zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs setzen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das ist ein interessantes Wort, was in den damaligen Tagen so, okay, was bedeutet das so in der Tiefe, was bedeutet das genau? Aber Gott hat gesagt, du wirst durchaus einen Schlag verpassen, diesem Nachwuchs der Frau, Jesus von einer Jungfrau geboren.
Aber denk ja nicht, dass dieser Schlag ihm das Ende bereiten wird, sondern durch diesen Schlag, den du ihm versetzen wirst.
Was auch wehtut, so die Ferse zu zermartert zu bekommen, ist schon eine Geschichte. Aber er wird dir den Kopf zermalmen und er wird dich überwinden.
Und als Jesus dann schließlich gekommen ist, hat Satan gemerkt, mein Ende wird jetzt eingeläutet. Deswegen sehen wir auch in der Geschichte von Jesus, dass die Präsenz des Satans sehr deutlich ist. Er sucht den Kontakt zu Jesus. Es ist immer wieder, dass Satan auftritt, wenn wir die Evangelien lesen, wenn wir die Geschichte von Jesus lesen, kommst du an den Satan nicht vorbei. Warum? Weil er ganz genau weiß, vor vielen Jahren hat Gott der Herr mir gesagt, was passieren wird. Und er wird mir ein Ende bereiten. Und deswegen versucht Satan mit aller Kraftanstrengung, diesen Jesus zu verhindern, dass er seinen Missionsauftrag nicht ausführen kann. Und wir sehen das, wenn wir durch die Evangelien blättern, dass schon zu Beginn von Jesus, dass es da eine groß angelegte Babyermordung geben soll in Bethlehem. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, das ist jetzt Weihnachten, ich weiß, es kommt noch. Aber es gehört alles so mit hinein. Warum wird auf einmal ausgerechnet in dieser Zeit die Kraftanstrengung bemüht, dass alle Babys ausgerottet werden sollen in Bethlehem? Naja, weil da jemand ein Interesse hat, dass dieser Jesus seine Mission nicht erfüllt, dass er nicht zum Ziel kommt. Und Satan versucht alles. Satan ist verblendet, ja? Er funktioniert auch etwas unlogisch. Er kann die Wahrheit nicht erkennen. Auch wenn du es ihm ins Gesicht sagst, kann er die Realität nicht akzeptieren. Wo man manchmal denkt, Satan, was ist los mit dir? Das sind nicht mehr alle. Aber ihr kennt das auch bei Menschen. Man sagt ihnen die Realität, sie können sie mit ihren eigenen Augen sehen und sie handeln trotzdem irgendwie irrational. Habt ihr solche Menschen schon mal erlebt? Das sind immer die anderen. Dass Menschen irgendwie in der Lage sind, das Offensichtliche auszublenden und irgendwie in einem Modus sind, aus dem sie nicht herauskommen können. Sie sind wie Getriebene. Satan ist genau so. Er weiß ganz genau, was Realität ist. Er weiß ganz genau, dass er nicht auf derselben Liga mit Gott spielt, sondern dass er ihm mächtig untergeordnet ist und dass er keine Chance hat. Und trotzdem treibt ihn etwas. Hass, Stolz, Hochmut. Er ist durchtrieben, dieser Typ. Und deswegen versucht er, Jesus schon zu Beginn den Garaus zu machen. Als das nicht gelungen ist, sehen wir dann, dass er, als Jesus dann anfangen wollte zu predigen, dass er ihn in der Wüste versucht. Und er versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen. Er versucht, ihn mit weltlichen Gütern zu locken und mit ihm zu kooperieren. Komm auf meine Seite, lass uns gemeinsame Sache machen. Hat nicht geklappt, aber er hat es kräftig versucht. Ich weiß nicht, ob du und ich dieser Versuchung standhalten hätten können. Jesus stand fest. Jesus beendet diese ganze Wüstenversuchungsszene mit den Worten: Geh hinweg, Satan. Geh hinweg, Satan. Jesus wollte ihn nicht mehr länger tragen. Jesus wollte ihn nicht mehr länger sehen. Fort mit dir. Das mit der Versuchung ist jetzt vorbei. Du wirst mich von meinem Siegeszug nicht abhalten können. Und er musste verschwinden. Und es geht weiter. Jesus wird immer wieder versucht, von seinem eigentlichen Auftrag abzubringen, indem Menschen aufstehen, ganze Volksmengen sich gemeinsam zusammenschließen und versuchen, Jesus zum König zu erheben und zu einem irdischen Regenten zu machen. Dass er hier jetzt Himmel auf Erden machen soll. Aber das ist nicht der Plan von Jesus. Jesu Plan war nicht, dass er einfach den Thron übernimmt, dass er der Kaiser des damaligen Kaiserreichs ist und dann einfach alle Macht hat. Nein, Jesus hat einen anderen Plan. Jesus hat den Plan, ans Kreuz zu gehen und dich und mich von den finsteren Mächten zu befreien. Das wird aber nicht durch einen irdischen Thron gehen. Sondern das geht nur dadurch, dass er für unsere Schuld büßt und unsere Schuld abträgt. Und als es dann weitergeht, sehen wir, dass sogar der Nachfolger und Jünger Petrus Jesus widerspricht und sagt, das, was du jetzt hier vorhast, ist keine gute Idee. das mit dem Sterben, was du hier die ganze Zeit erzählst, das lass mal lieber sein. Matthäus 16, Vers 21 bis 23 heißt es. Von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Das muss man sich echt mal überlegen. Ein mutiger Typ. Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich, Herr, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus fast die gleichen Worte, die er schon in der Wüste zu jemandem gesagt hat. Geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Also du verlässt dich auf menschliche Weisheit, auf menschliche Pläne, aber nicht auf Gottes Plan. Das, was Gott von Ewigkeit her angelegt hat, die Stunde wird kommen und dafür bin ich da. Nein, 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 das soll dir nicht passieren. Satan, hinter mich. Schon krass. Warum sagt Jesus das? Weil Satan Einfluss ausgeübt hat, sogar auf den engsten Kreis und versucht hat, Jesus abzubringen von seinem Siegeszug. So dass Jesus so spitz formulieren musste, Satan, weg von hier. Als jeder Versuch Satans scheiterte, Jesus von seiner Mission abzuhalten, wechselte er plötzlich die Strategie und er versuchte ihn brutal zur Strecke zu bringen, indem er dann das Herz von Judas erfüllte, Jesus verkaufte, und Jesus dann den elendigen Weg gehen musste, wie wir ihn gesehen haben. Und Satan ist irrational. Er ist ein Getriebener. Er ist verblendet. Er sieht die Dinge nicht klar. Und war drauf und dran, diesen Jesus zu vernichten, koste es, was es wolle. Doch das Kreuz war letztlich das Schlimmste, was Satan passieren konnte. Wir denken vielleicht, Karfreitag ist irgendwie so ein Teilsieg Satans, dass er für einen bestimmten Moment irgendwas triumphiert hätte. Überhaupt nichts ist der Fall. Der Satan hat an Karfreitag die Verse von Jesus zermalmt. Aber in demselben Augenblick wurde der Kopf zermalmt von Satan persönlich. Der große Erweckungsprediger Jonathan Edwards hat gesagt, niemals hat Christus dem Satan so wirksam den Kopf zertreten, wie als der Satan ihm die Verse zertrat. Die Waffe, mit der Christus gegen den Teufel kämpfte und einen vollkommenen Sieg und glorreichen Triumph über ihn errang, war das Kreuz. Ausgerechnet das Werkzeug und die Waffe, mit der der Teufel glaubte, Christus zu stürzen und ihm ein schändliches Verderben zu bereiten. Satan hat so gedacht, hat sich die Hände gerieben, jetzt ist es zu Ende, jetzt ist fertig. Wir dürfen als Christen nicht dem auf den Leim gehen, dass wir denken, Karfreitag ist ein Tag der Niederlage. Nein, Karfreitag ist ein Sieg über Sünde, Tod und Teufel, was wir später in der Bibel in folgenden Worten wiederfinden. Kolosser 2, Vers 14 bis 15. Lesen wir, und das wird uns die letzten Minuten jetzt noch beschäftigen. Heute wird es nicht so lang dauern wie üblich. Es ist ein Feiertag. Dort schreibt Paulus über das Freitagsgeschehen folgende Worte. Er spricht hier über Jesus. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war. Und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Also all das, was zu Recht gegen uns gerichtet ist, was uns verdammt, was uns verurteilt, was uns verklagt, all diese Dinge, die du da aufhören könntest, und sicherlich kannst du das, wenn du ein aufrichtiger Mensch bist, wenn du Gottesfurcht in dir hast, dann wirst du um Dinge wissen. Ich weiß um Dinge, um viele Dinge, die da auf diesen Zettel gehören. All das, was du dir denken kannst und vorstellen kannst, all das, was auf diesem Zettel steht, diesen Zettel hat Jesus Karfreitag genommen und hat ihn ans Kreuz nageln lassen. Paulus schreibt weiter, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Das, was Jesus an dem Tag tat mit unserer Schuld, hatte einen unmittelbaren Effekt auf den Satan. Deswegen hasst Satan das Kreuz. Deswegen verabscheut Satan das Kreuz, weil im Nachhinein weiß er, dass hier eine große Kraftauswirkung von ausgeht, die ihn betrifft. Warum? Jesus hat am Kreuz unsere Sünde gelöscht, fortgeschafft und ans Kreuz genagelt. Und das hatte laut Kolosserbrief einen dreifachen Effekt auf Satan, was er sich in dem Augenblick nicht bewusst wurde, aber im Nachhinein sehr deutlich wurde und für uns eine große Wirksamkeit entfalten kann, wenn wir es auf uns anwenden. Was ist passiert? Es heißt, er wurde entwaffnet, er wurde öffentlich zur Schau gestellt und es wurde über ihn triumphiert. Lass uns bei dem ersten Begriff stehen bleiben, wovon Kolosser 2 spricht. Durch das Kreuz hat Jesus dämonische Mächte entwaffnet. Ja, inwiefern denn? Nicht Jesus, sondern der Satan hat eine sehr wirksame Waffe, die er verwenden möchte gegen uns Menschen. Und zwar möchte er uns mit der Anklageschrift, die gegen uns gerichtet ist, das möchte er verwenden, um dich klein zu halten. Um dich davon zu überzeugen, dass du es nicht wert bist, dass du nicht ausreichst, dass du ungenügend bist. Dass so jemand wie du niemals in die Nähe Gottes kommen darf. Dass das, was du angestellt hast, zu schlimm ist, als dass du Gnade erleben könntest im Angesicht Gottes. Dass in der Ewigkeit, selbst wenn du es irgendwie schaffen würdest, ins Himmelreich zu kommen, dann aber immer nur auf ganz großen Abstand und du bist aber nicht so heilig wie die anderen. Das reicht einfach nicht, deine Performance. Du kannst bei Gott nicht punkten. Aber Jesus hat durch das Kreuz, als er sein Werk vollbracht hat, satanischen Gewalten die Kraft geraubt, uns wirkungsvoll anzuklagen. Es heißt, dass Satan der Verkläger der Brüder ist. Das ist sein Job, dich anzuklagen und dich anzuklagen. Dass du in einen Modus der Selbstverdammnis kommst, der Selbstablehnung und denkst über dich selber, ich habe keine Chance beim allmächtigen Gott. Aber Karfreitag ist ein Siegestag. Warum? Wenn wir aufs Kreuz schauen, dann muss jede Anklage verstummen. Du kennst diese Stimme sehr gut. Du kennst dieses Flüstern und auch manchmal dieses Schreien in deinem Herzen, was dich anklagt. Du kennst das. Aber wer auf das Kreuz schaut, muss sehen, dass dieses Rufen lauter ist als die Anklage, die in meinem Herzen ist. Und ich sage dir, wenn du unter Selbstanklage und Selbstverdammnis, unter einem gequälten Gewissen leidest, hast du nur eine Hoffnung, und zwar Karfreitag, das Kreuz von Jesus Christus. Dort wurde der Satan wirksam entmachtet, sodass er seine Waffe nicht mehr gegen dich richten kann. Weil was soll uns denn noch verurteilen? Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Und das sehen wir nicht erst in der Auferstehung, das sehen wir heute, meine Freunde. Das sehen wir heute, wenn wir es aufs Kreuz schauen. Dass wenn mein Gewissen mich drückt, wenn mein Gewissen mich plagt, wenn ich denke, es muss erstmal Gras drüber wachsen, bevor ich wieder Gott nahen kann. Nein, diese Gedanken sind nicht von Gott. Die Gedanken von Gott sehen wir am Kreuz. Der Satan wurde besiegt und er hat keine Chance mehr, dich in einer Selbstverdammungsspirale zu halten, weil der Schuldschein am Kreuz hängt und nicht mehr vor meinem Visier. In seiner Kreuzigung hat Jesus das Reich Satans nicht nur entmachtet, sondern er hat es auch öffentlich zur Schau gestellt. Ich liebe diesen Begriff. Was Jesus hier tut, ist ein Exempel, was er statuiert. Wir würden vielleicht denken, Jesus wurde dort zur Schau gestellt. Ja, für einen Moment mag das richtig sein. Aber für alle Ewigkeit wurde der Satan öffentlich zur Schau gestellt. Karfreitag hat Jesus den Satan in aller Öffentlichkeit blamiert. Das ist das, was dieses Wort bedeutet. Er hat Satan bloßgestellt. Er hat Satan der Lächerlichkeit preisgegeben. Das ist das, was wir am Kreuz sehen. Dass Satan überhaupt nichts im Griff hat und dass der Herr nur lacht über das, was Satan versucht zu bewirken. Diese Begrifflichkeit öffentlich zur Schau stellen oder bloßstellen, blamieren, das finden wir noch genau einmal im Neuen Testament. Und zwar bei der Geschichte von Maria, die schwanger wurde als Jungfrau. Und wenn ihr die Weihnachtsgeschichte drin habt, dann wisst ihr, Josef war das nicht so ganz angenehm, dass er, obwohl sie unverheiratet sind, auf einmal sie schwanger ist. Was werden alle denken? Die wenigsten haben damals an Jungfrauengeburten geglaubt, wie die Menschen heutzutage. Und dann heißt es, dass er sie heimlich entlassen wollte und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte. Er wollte nicht, dass Maria zu einem Gespött wird. So sehr hat Josef sie geliebt. Er wollte es lieber im Verborgenen halten. Dass sie nicht vor aller Welt als Hure dasteht, wollte sie nicht blamieren. Meine Lieben, Jesus will mit Satan genau das Gegenteil tun. Jesus war es nicht genug, Satan im Heimlichen zu entlassen. Jesus wollte Satan öffentlich bloßstellen. Er wollte, dass alle Welt es sieht. Und dass wir heute diese Geschichte lesen, ja, auch betrübt sind über das, was mit Jesus dort geschieht, aber dass wir merken, Jesus wollte öffentlich hier etwas zeigen und Satan zu einem Gespött machen vor der ganzen Welt. Dass wenn wir konfrontiert sind mit Satan, mit seiner Kraft, die er versucht, auf uns einzuwirken, dass wir merken, Moment mal, wer hat hier eigentlich die Hosen an? Wer ist eigentlich der Sieger? Satan hat hier gar nichts geschafft an Karfreitag. Ja, er hat einen Schlag versetzt, aber Jesus hat mächtig zurückgeschlagen. Sodass wir heute sagen können, Satan hat keine Kraft. Satan ist eine Lachnummer im Vergleich zu Jesus Christus. Jeder Versuch, krampfhaft irgendwie Gottes Rettungsplan zu vereiteln, hat nur dazu geführt, dass Satan sich seine Ohnmacht und seine Niederlage eingestehen muss. Meine Lieben, wenn unser Gewissen uns bedrückt, wenn das Verklagen groß wird, ist das wichtig zu wissen. Satan ist nicht so mächtig, wie er tut. Der Herr ist viel mächtiger. Im schwächsten Moment, den Jesus in seiner Existenz hatte, war er stärker als Satan selbst. Und das bedeutet, die schwächste Schwäche, die Jesus hat, ist stärker als die größte Kraftanstrengung, die Satan herbeirufen kann. Jonathan Edwards schreibt, in seinem letzten Leiden hat Christus die Grundfesten des Reiches Satans ausgehöhlt. Er besiegte seine Feinde in ihrem eigenen Territorium und schlug sie mit ihren eigenen Waffen, so wie David Goliath mit seinem eigenen Schwert den Kopf abschlug. Der Satan dachte, er macht jetzt hier einen dicken Plan. Und Jesus hat einfach den Spieß umgedreht. Du denkst, dass du mich besiegst? Deine ganze Kraftanstrengung wird nur dazu beitragen, dass alle am Ende dich ansehen und nur den Kopf schütteln und denken, was für eine Blamage. Wie du dich blamierst, wie du dich hingibst für ein aussichtsloses Projekt, Gott ist viel größer und viel stärker als du. Und das hat er am Kreuz gezeigt, als er nicht wie ein armes Würstchen dahin ging, sondern rief, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Und darum ist es ein schöner Abschluss in diesem Vers zu sehen, dass Karfreitag Jesus über Satan triumphiert hat. Jesus hat über Satan triumphiert. Und Paulus verwendet hier, wenn er von diesem Triumph spricht, verwendet er ein militärisches Bild. Was damals bekannt war, dieses griechische Wort, es war ein Begriff, der verwendet wurde, wenn Feldherren aus einer Kriegsszene durch die Stadt gezogen sind, haben sie einen Gefangenenzug hinter sich gehabt und haben alle Gefangenen hinter sich geführt und einen Triumphzug gehalten, damit allen offenkundig ist, hier haben wir es mit dem Sieger zu tun. Und der Sieg wurde untermauert durch diesen Triumphzug, dass jeder es hört, dass jeder es weiß, dass jeder mitbekommt. Hier ist ein großer Sieg errungen worden. Und darum, meine Lieben, ist es wichtig, dass wir in dem Kreuz wirklich etwas Großes entdecken. Dass wir an dem Tag der Trauer auch Freude in unserem Herzen wiederfinden. Freude über das, was Jesus getan hat für uns. Jesus ist großartig am Kreuz. Jesu Größe wurde demonstriert am Kreuz. Das ist nicht ein Nebenprodukt und wir hoffen einfach auf den Sonntag. Die Jünger haben das damals noch nicht verstanden. Aber im Nachgang haben sie sehr wohl verstanden, wir haben Karfreitag ganz falsch erlebt. Wir haben Karfreitag ganz falsch empfunden. Deswegen sagt Paulus später zu den Korinthern, ich will unter euch nichts anderes wissen als nur eins. Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Warum ist das dir so wichtig? Weil Satan bloßgestellt wurde, weil Satan blamiert wurde, weil Satan entwaffnet wurde, weil Jesus gesiegt hat und triumphiert hat am Kreuz. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Kreuz ehren, das Kreuz schätzen und uns am Kreuz festhalten. Es ist keine Niederlage, es ist ein glorreicher Sieg, den Jesus für uns erstritten hat. Er hat jeder dämonischen Macht und jeder satanischen Gewalt das Recht genommen, uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Wenn du Furcht in deinem Leben hast, schau aufs Kreuz, schau auf Karfreitag. Jesus hat dem Satan das Recht genommen, dich in Angst und Schrecken zu versetzen. Denn wir lesen, das ist der Abschluss, in Hebräer 2, Vers 14 bis 15, lese ich einen Teil mal davon, dass Jesus durch seinen Tod den Teufel zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hat. So hat Jesus die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Jesus hat den Satan zunichte gemacht. Das heißt, er hat ihn inaktiv gesetzt. Er hat ihn untauglich gemacht, unwirksam. Das, was der Satan immer noch versucht, muss ins Leere laufen, wenn wir Jesus, den Gekreuzigten, im Blick haben. Weil wir keine Furcht mehr vor dem Tod haben müssen. Es ist für uns, die wir an Jesus Christus glauben, ein Übergang in das ewige Reich unseres Vaters, wo wir vereint sein werden mit unserem gestorbenen und auferstandenen und erhöhten Herrn. Darum, wenn du heute Karfreitag feierst, ja, zu Recht müssen wir betrübt sein über das, was wir Jesus angetan haben. Aber wir dürfen nicht vergessen, uns zu freuen, welchen Sieg unser Jesus errungen hat. Dass wir keine Angst mehr brauchen, dass wir keine Furcht mehr brauchen, sondern wir einen gewaltigen Retter haben, der sich Karfreitag in die Öffentlichkeit gestellt hat. Dass jeder es hört und nach 2000 Jahren immer noch davon gepredigt wird, dass der Satan sich blamiert hat mit allen seinen Kraftanstrengungen. Denn unser Herr ist größer und stärker. Amen. Amen.